Lass uns zu Beginn der Predigt nochmal aufstehen und Gott bitten, uns zu segnen. Vater im Himmel, dass wir nun in dein Wort hineinschauen dürfen und du redest zu uns, gerade an einem so besonderen Tag, wo wir ein Taufest feiern. Und ich möchte dich bitten, dass wir unsere Herzen und all unser Tun, dass wir all das nach deinem Wort ausrichten, dass wir unser Herz öffnen und auf dich hören, Herr. Amen. Wir alle kennen es. Die englische Version nennt sich Amazing Grace. Ist damit eines der bekanntesten Lieder geworden, die wir heute haben. Die deutsche Version haben wir gerade gesungen. Und in jeder Zeile von diesem Lied stecken die Erfahrungen von einem Mann namens John Newton. Er war der Komponist, aber er war auch ein Kapitän eines Sklavenschiffs. Bis zu dem Tag, da er gläubig wurde. Er schiffte Tausende von Menschen, mehr tot als lebendig, nach Amerika. Bis zu dem Tag, als ihn die Gnade Gottes fand. Er änderte sein Leben von Grund auf, wurde Pastor einer kleinen, unbedeutenden Stadt in England, schrieb dieses Lied und betete dafür, dass der Tag kommen würde, wo der Sklavenhandel eingestellt würde. Und er lernte einen jungen Mann kennen. Dieser junge Mann hieß William Wilberforce. Und dieser junge Mann war für ihn die Hoffnung, dass der Sklavenhandel ein Ende nehmen kann. Er glaubte fest daran, dass William Wilberforce diesem Sklavenhandel ein Ende bereiten könnte in einer Zeit, in der man den Sklavenhandel wollte. William war jung, nicht ganz so jung wie ihr, liebe Täuflinge, aber sehr jung. Viel zu jung an sich, um etwas zu bewegen in einer Welt, die von Politik und Macht betrieben wird. Aber er hatte die Möglichkeit. Und die Möglichkeit war schon mal ausreichend genug, um diesen Kampf auf sich zu nehmen. Und so begab er sich in diesen Kampf, diesen schier aussichtslosen Kampf gegen die Sklaverei, gegen den Sklavenhandel, obwohl die ganze Welt und in dem Zeitpunkt einfach das ganze englische Parlament gegen ihn war. William Wilberforce ging diesen Weg nicht, weil er politisch so interessiert war, sondern er ging diesen Weg, weil er als ein tiefgläubiger Mensch der Überzeugung war, dass das Unrecht ist, was dort beim Sklavenhandel geschieht und dass dieses Unrecht aufhören muss. Ich werde im Laufe der Predigt nochmal auf diese Person zurückkommen, William Wilberforce, aber an dieser Stelle möchte ich uns einfach darauf hinweisen, was diesen Mann antrieb, und das war die Furcht Gottes. Er fürchtete Gott und aus dieser Gottesfurcht heraus lebte er sein Leben. Er fürchtete sich auch vor Menschen, und das werden wir noch sehen. Ich werde noch ein Beispiel bringen. Aber doch, so fürchtete er Gott mehr als Menschen. Seine Furcht vor Gott verpflichtete ihn, sein Leben ganz Gott hinzugeben. Heute ist ein ganz besonderer Tag, liebe Täuflinge, und ich saß zu Hause und wir haben den Taufunterricht zusammen gestaltet und haben die Zeit zusammen verbracht. Und ich habe gedacht, diese Predigt richte ich an euch. Es sind Gedanken und Worte, die mir wichtig geworden sind an euch. Die Gemeinde darf heute das auch mitbekommen, was ich euch zu sagen habe. Es sind Gedanken, die uns alle bewegen und antreiben. Und wenn ich einen Wunsch habe, dann würde ich euch gerne dies hier mitgeben, was wir in Prediger 12 finden. Prediger 12 im Alten Testament, die Verse 13 und 14, die abschließenden Worte aus dem Buch der Prediger. Da heißt es: Fürchtet, lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Liebe Täuflinge, liebe Jungs, fürchtet Gott und haltet seine Gebote. Liebe Gemeinde, fürchtet Gott und haltet seine Gebote. Nichts Besseres und nicht mehr und nicht weniger sollten wir wissen. Gerade an einem Tag wie heute, wo wir hier stehen. Was heißt es, Gott zu fürchten, war die Frage, die mir durch den Kopf ging und jemand sagte mal, Gott zu fürchten, das heißt, Gott als Gott anzuerkennen, in seiner Erhabenheit und Macht, als den Schöpfer, von dem unser Leben in jedem Augenblick abhängt. Genau davon spricht der Prediger. Wir werden an verschiedenen Stellen, verschiedene Bibelstellen lesen, wo wir herausgefordert werden, Gott in seiner Erhabenheit und Macht als den Schöpfer anzuerkennen. Fürchtet Gott, haltet seine Gebote. Warum? weil Gott größer ist als jedes Geschöpf. Gott zu fürchten, die Grundlage ist, anzuerkennen, dass Gott größer ist als jedes Geschöpf. Wenn wir an die Furcht Gottes denken, so sollte uns nicht nur Angst und Bange werden. Salomo lehrt uns, dass die Furcht Gottes keine Schockstarre ist, wo wir einfach vor Furcht und Angst erzittern und nicht mehr uns bewegen können. Gottes Furcht ist eng, mit Vertrauen und Hoffen verbunden. Der Schöpfer ist gut zu seinem Geschöpf. Der Schöpfer ist gut zu euch, liebe Täuflinge. Der erste Schritt zur wahren Gottesfurcht und der erste Schritt, um vor den Menschen sich nicht mehr zu fürchten, ist deshalb zu erkennen, dass Gott herrlich ist und sehr zu fürchten und nicht die Menschen. Gott ist weitaus mehr zu fürchten, als jeder Mensch jemals es wert ist, gefürchtet zu werden. In Prediger 3, Vers 14 heißt es, dass der Weise seine Augen im Kopf hat, aber, nein, ich bin in Kapitel 2 gelandet, hier ist das Problem. 3, Vers 14. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Wollen wir die Furcht Gottes lernen, so müssen wir uns darüber Gedanken machen, wer Gott ist. Was Gott tut, das besteht auf ewig. Wir Menschen können dem nichts hinzufügen, noch etwas davon wegtun. Alles, was wir Menschen schaffen können, kann man verbessern. Es gibt keinen Rekord, der nicht irgendwann gebrochen wird. Nichts, was wir schaffen, ist so gut, dass nicht jemand kommen kann und es besser machen kann. Es wird immer jemand geben, der besser ist als wir, stärker, schlicht schlauer. Doch niemand wird jemals besser sein, stärker sein als der Schöpfer, als unser Gott. Was Gott tut, zeigt uns Menschen, dass wir Geschöpfe sind. Ja, es weist uns darauf hin, dass er der Schöpfer ist und dass wir Geschöpfe sind. Wenn wir uns umschauen und mit offenen Augen durch den Alltag gehen, dann sehen wir Gottes Größe und Herrlichkeit überall. Und warum tut Gott das? Warum hat er uns so viele Hinweise hinterlassen, die uns auf ihn hinweisen? Damit wir ihn fürchten. Im Psalm 33, Vers 8 und 9, da stehen die Worte, alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnet. Denn wenn er spricht, so geschieht's, wenn er gebietet, so steht's da. Alle Welt fürchte sich vor dem Herrn. Und dann weist der Psalmist auf den Schöpfer hin. Wir fahren so oft ja in den Urlaub, wir fahren in den Sommerurlaub und wir erfreuen uns am weiten Meer. Wir sehen so diese Unendlichkeit als ob des Meeres, wo am Horizont das Meer in den Himmel übergeht. Wir genießen die Kühle, nachdem wir in der Hitze lagen, die Kühle des Wassers. Wir erleben die Stürme und sehen die Kraft des Wassers, was das Wasser nicht alles anrichten kann und welch eine Majestät im Wasser ist. Wir sehen die Berge, die wir besteigen, während wir wandern gehen. Wir wandern durch Täler, blicken hoch zu den Alpen und unser Blick wird zum Himmel geleitet. Sehen die Wolken, die kommen und gehen. Wir sehen die Sterne und kommen uns auf einmal ganz klein vor. Und auf einmal erkennen wir, welche Gnade Gottes. Wunderbar, dass ich dies alles sehen darf. Wir werden an Gottes Gegenwart erinnert. Wir werden daran erinnert, dass wir Geschöpfe sind und er der allmächtige Schöpfer ist und ich ein kleines Teil bin in diesem Universum. Die Schöpfung ist Gottes Diener. Ja, die Schöpfung ist Gottes Diener. Sie weist uns darauf hin, dass Gott größer ist als jedes Geschöpf und alles um uns herum zeigt in diese Richtung. Liebe Täuflinge, ich möchte es euch mitgeben und es ist mein großer Wunsch an diesem Tag, wo ihr euch taufen lasst, dass ihr von Herzen Gott fürchtet, weil ihr einfach von Herzen glaubt, dass es niemanden gibt, der größer ist als Gott. Dass ihr auch, wenn ihr an Gottes Furcht denkt, nicht nur an Angst, dass euch nicht Angst und Bange wird, sondern dass ihr, wenn auch manchmal vielleicht ungemütlich, weil diese Größe Gottes so ungreifbar ist, ihr aber in dem Bewusstsein lebt, dieser Schöpfer ist mein Erlöser. Wenn wir an die Schöpfung hinausschauen, können wir die Größe Gottes sehen oder wir können es einfach ignorieren. Treffend sagte mal die englische Dichterin Elizabeth Browning: Die Erde ist vollgestopft mit Gott. Und jeder gewöhnliche Busch steht in Flammen mit Gott. Doch nur der, der es sieht, zieht die Schuhe aus. Die anderen sitzen herum und pflücken Brombeeren. Gott ist der Schöpfer und wir sind seine Geschöpfe. Liebe Täuflinge, lasst euch nie diesen Blick nehmen. Habt eine Anbetung, eine Ehrfurcht vor Gott, eine Liebe zu diesem Schöpfer, der euch erlöst hat, der seinen Sohn gesandt hat, der für euch gestorben ist, an den ihr glaubt, was ihr heute bekennt. Lasst es euch nie nehmen, dass, wenn ihr die Sonne am Horizont emporsteigen seht, dass ihr an Gott, euren Schöpfer, denkt. Wenn ihr klatschnass vom Regen nach Hause kommt von der Schule, ihr nicht nur einfach schimpft und euch ärgert, sondern an den Segen denkt, den Gott mit dem Regen immer wieder schenkt. Wenn ihr im Urlaub seid, ihr nicht nur einfach Spaß und Freude habt mit dem schönen Motorboot und Wasserskifahrt, sondern dass ihr anbetend niederfallt, eure Schuhe auszieht und nicht nur einfach Brombeeren pflückt. Gott ist gut zu uns. Gott zu fürchten heißt darauf zu vertrauen, dass dieser gute Schöpfer uns liebt und auf unserer Seite ist. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun noch wegtun. Das alles tut Gott, damit man sich vor ihm fürchten soll, heißt es in der Bibel. Fürchtet Gott und haltet seine Gebote. Nichts Wichtigeres gibt es, denn Gott allein ist es wert, dass man ihn fürchtet. Gott fürchten heißt, Gott als Gott anzuerkennen, in seiner Erhabenheit und Macht als den Schöpfer, von dem jedes Leben in jedem Augenblick oder unser Leben in jedem Augenblick abhängt. Wenn wir darüber aber nur nachdenken und sagen, Gott ist größer als jedes Geschöpf, dann wäre diese Definition nicht ganz vollständig. Gott zu fürchten heißt auch, ich fange nochmal von vorne an, das heißt, Gott als den Gott anzuerkennen in seiner Erhabenheit und Macht, als den Schöpfer, von dem unser Leben in jedem Augenblick abhängt. Und so lehrt es uns auch der Predigertext, dann geht es aber noch weiter. Und als den Richter, von dem nichts verborgen bleibt. Wir haben Prediger 12 gelesen. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchtet Gott und haltet seine Gebote. Denn das ist gut, denn das gilt allen Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Gott ist nicht nur Schöpfer und Erlöser, er ist auch Richter. Und wenn wir Gott mehr fürchten wollen als Menschen, dann müssen wir wissen, dass und neu uns immer wieder vor Augen halten, dass Gott Richter ist. Kein Mensch ist es wert, dass man ihn so sehr fürchtet, dass man Gott geringer schätzt und Menschen höher einstuft. Kein Mensch ist es wert. Salomo lehrt uns eines im Buch der Prediger. Und liebe Täuflinge, ich glaube, dessen seid ihr euch bewusst, dass kein Mensch gut genug ist für Gott. Kein Mensch ist gut genug für Gott, dass er es verdient hätte, in Gottes Gegenwart zu leben. Gestern wurde ein Leserbrief im Westfälischen Volksblatt abgedruckt, der Zeitung. Da schreibt jemand Folgendes. Es passte irgendwie so zusammen, ich habe es in die Predigt mit hineingenommen. Er spricht davon, der Schmied des Lebens ist voll und ganz immer der Mensch selbst, so im Positiven wie im Negativen. Um wahrer Mensch zu sein, bedarf es nur des Wissens, dass der Mensch sein eigener Herr und Meister ist, der sich keiner über ihn herrschenden Kraft unterordnen muss. Das Fazit des Ganzen ist also, der Mensch steht über allem mit seinem Wissen, mit seinem Denken und er ist sein Herr und Meister. Und das ist das Einzige, was ein Mensch wissen muss. Salomo geht in eine etwas andere Richtung. Salomo sagt am Ende vom Buch der Predigers, nachdem er über 12 Kapitel alle Weisheit dieser Welt erforscht hat, dass er sagt, die Hauptsumme aller Lehre ist, fürchte Gott, denn er wird euch richten. Er wird uns richten. Es steht jemand über uns. Dass Gott Schöpfer ist, bedeutet, dass jemand über uns steht und wir Geschöpfe sind. Es setzt uns automatisch in ein richtiges Verhältnis. Aber als Schöpfer hat er auch das Recht und auch die Pflicht, uns Menschen zu richten. Die Schöpfung allein lehrt uns Demut. sodass wir anerkennen, dass es einen Schöpfer gibt. Und Salomo sagt uns dies und führt uns dies neu vor Augen, dass dies allen Menschen gilt. Egal, ob man ein Christ ist oder ob man kein Christ ist, ob man gläubig ist oder nicht gläubig ist. Der Tag wird kommen, wo alle Welt gerichtet wird. Gott zu fürchten bedeutet, in diesem Bewusstsein zu leben, dass vor Gott, unserem Richter, nichts verborgen bleibt. In Prediger 7, Vers 20 sagt Salomo, denn es ist kein Mensch so gerecht auf Erden, dass er nur Gutes tue und nicht sündige. Es gibt diesen Menschen nicht, der nur Gutes tut und nicht sündigt. Und wenn wir in Gottes Gegenwart irgendeine Zukunft haben wollten, dann hätten wir nur Gutes tun dürfen. Aber die Bibel lehrt uns, dass von dem Tag an, da wir empfangen wurden, wir Menschen durch und durch schlecht waren. An einem Punkt hat der Leserbriefschreiber recht, was ich gerade gelesen hatte. Er stellt fest, dass wir Menschen einen Verstand bekommen haben, an dem wir uns orientieren sollten. Er erhebt aber den Verstand als absoluten Maßstab für alle Entscheidungen. Und damit würde es gut um uns Menschen stehen, ist seine Schlussfolgerung. In Prediger 3, Vers 16 und 17 heißt es, weiter sah ich unter der Sonne, an der Stätte des Rechts war Gottlosigkeit und an der Stätte der Gerechtigkeit war Frevel. Da sprach ich in meinem Herzen, Gott wird richten den Gerechten und den Gottlosen, denn alles Vorhaben und alles Tun hat seine Zeit. Wenn wir Menschen mit unserer Gerechtigkeit, die Antwort wäre mit unserem Verstand, dann wäre dort, wo Recht geübt werden sollte, auch Recht. Aber wie oft finden wir dort, wo Recht geübt werden sollte, Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit? Wenn wir Menschen mit unserem Verstand der Maßstab wären, dann wären die Orte, wo es um Recht geht und um Gerechtigkeit, häufiger zu finden. Doch sie sind selten geworden. Wenn wir nicht sehen, wie tief verwurzelt die Sünde und das Problem der Sünde in unserem Leben ist, dann verlieren wir aus den Augen, wie groß Gott ist. Dann verliert Gott an Bedeutung und die Menschen werden um uns immer wichtiger. Nur wenn wir erkennen, wie schuldbeladen ein jeder Mensch ist, durch und durch verdorben, unfähig in der Gegenwart Gottes zu leben, erst dann bekommt Gott in seiner Größe und Herrlichkeit wirklich zur Macht und zur Geltung. Unser Problem sind nicht unsere Mitmenschen, liebe Täuflinge, liebe Zuhörer. Unser Problem ist unsere eigene Sündhaftigkeit. Wir sind gefallen, ein jeder. So lehrt es uns die Bibel. Ja, Gott zu fürchten bedeutet, seine Erhabenheit und Güte zu erkennen, wie er es in seiner Schöpfung offenbart hat, aber gleichzeitig auch die andere Seite der Medaille zu sehen, dass wir Menschen diesen gütigen und heiligen Gott in seiner Gegenwart nicht bestehen können und dass er aufgrund all unseren Unrechts zornig ist über Sünde. Und dann kann es auch mal sein, dass uns Angst und Bange wird, wenn wir über Gott nachdenken und dass uns die Schockstarre überfallen möchte, dass wir anfangen zu zittern und dass wir uns unwohl fühlen. Aber als Kinder Gottes, wo wir wissen dürfen, dass Gott selbst in diese Welt kam, dass Gott selbst für unsere Schuld und Sünde am Kreuz bezahlt hat und dass wir, die wir das im Glauben angenommen haben, Gottes Gerechtigkeit meine Gerechtigkeit wurde, fällt diese Schockstarre weg, fällt diese Angst weg und kommt die Freude und die Liebe ins Herz hinein, weil ich weiß, ich darf Christus begegnen, ich darf bei meinem Schöpfer sein und es gibt nichts mehr in dieser Welt, was mich von meinem Heiland trennt. Nicht, weil ich so gut bin, nicht, weil ihr so gut seid. Die Kleidung heute symbolisiert nicht eure Taten, dass ihr hier weiß sitzt, sondern weil Christus so gut ist, weil unser Herr und Heiland uns reingewaschen hat und uns versöhnt hat. Er, der sündlos war, bezahlte am Kreuz deine und meine Schuld. Er, der sündlos war, hat uns gerecht gemacht. Er, der sündlos war, ist die Anzahlung, dass wir einst in der Ewigkeit bei unserem Heiland sein werden. Er, der sündlos war, bewirkt es, dass wenn ich über Gott nachdenke, ich nicht in Angst und Zittern zerfallen muss, sondern ich Menschen nicht mehr so fürchten muss, sondern ihn über alles fürchte und ihn über alles stelle und mein gesamtes Leben ihm unterstelle. Und dann wenn ich sehe, dass mein Alltag nicht so rein und heilig ist, wie er sein sollte, treibt mich diese Furcht vor dem Richter neu zum Herrn, wo ich um Vergebung bitte, weil ich weiß, dass er mir vergeben will, weil er schon am Kreuz für jede Sünde dieser Welt bezahlt hat. Kein Mensch ist gut genug in Gottes Augen. Keiner. Aber Gott lässt es nicht zu, dass die Menschheit sich selbst erhebt und sagt, arbeitet euren Weg zurück zu mir, sondern Gott selbst wird Mensch und in all seiner Herrlichkeit und Heiligkeit schafft er einen Weg, damit wir zu ihm zurückkommen können als Menschen. Und das haben die Täuflinge erkannt. Und diesen Weg, diese Erkenntnis ist wesentlicher Bestandteil der Furcht Gottes. Wir können nicht über Gott nachdenken, ohne dass uns dabei mal ungemütlich wird. Das geht nicht. Aber gerade im Umgang miteinander brauchen wir manches Mal diese Ungemütlichkeit, die Gott in uns auslöst, damit wir Gott über alles stellen und Menschen nicht über Gott stellen, damit wir nicht Menschen auf einen Götzendienst betreiben und Menschen mehr fürchten als Gott. Ich sagte am Anfang der Predigt, ich komme auf William Wilberforce zurück. Dieser junge Mann hatte so manches Mal Angst vor dem Kampf gegen die Sklaverei. Er hat über Jahre, über Jahrzehnte jedes Jahr einen Antrag ins Parlament eingebracht, was abgeschmettert wurde. Er saß alleine da. Und Jimmy, du wirst die Geschichte kennen, ich habe sie schon bei Padercamp erzählt gehabt. Er wollte seinen Kampf gegen den Sklavenhandel so manches Mal aufgeben. Er fürchtete diese Momente, wo alle Welt wieder über ihn lachte. Er fürchtete die Momente, wo er alleine dastand, weil alle Welt gegen ihn war. So schien es. In solchen Zeiten ging er zu John Newton, dem Autor und Komponisten des Liedes, dem Pastor. Eines Tages schaute er bei John Newton wieder vorbei, sie standen in der Kirche und dieser junge Wilberforce wollte wieder aufgeben. Da schaut ihn der John Newton an und stellt ihn eine Frage und macht zwei weitere Anmerkungen, sagte zu ihm, kann es sein, dass du ein einsames Leben fürchtest? Die Leute mögen dich zu sehr. Du hast eine Aufgabe. Gott zu fürchten bedeutet aus Liebe und Hingabe Gott nachzufolgen. Und so manches Mal, liebe Täuflinge, wird euch die Frage begegnen, kann es sein, dass du ein einsames Leben fürchtest? Die Leute mögen dich zu sehr. Du hast eine Aufgabe. Jeder Mensch von uns hat eine Aufgabe und so manches Mal mögen uns die Leute zu sehr. Und wir mögen die Menschen zu sehr. In dem Bewusstsein zu leben, dass Gott auf dem Thron sitzt und kein Mensch es wert ist, diesen Auftrag, dass wir unseren Auftrag, den Gott uns gegeben hat, verlassen. Kann es sein, dass du ein einsames Leben fürchtest? Kann es sein, dass wir manches Mal ein einsames Leben fürchten? Ich weiß nicht, aus welchem Hintergrund vielleicht auch manch ein Besucher heute hier ist. Ich weiß, dass manch einer, der aus dem katholischen Hintergrund kommt und eine Taufe wie bei uns feiern würde, ein einsames Leben bekommen würde, weil sich die Familie von ihnen abwenden würde, sie verstoßen würde. Ich weiß, und davon hat man in den letzten Tagen wieder gelesen, dass Juden, die sich zu Jesus Christus als ihrem Messias bekennen, selbst in unserem Land nicht mehr die Möglichkeit haben, an bestimmten Veranstaltungen teilzunehmen. Man untersagt es ihnen, weil sie an den Messias glauben, ein einsames Leben zu fürchten. Gott nachzufolgen, sein Wort zu verkündigen, wird dazu führen, dass wir ein einsames Leben führen müssen, so manches Mal. Gott zu fürchten bedeutet, dieses einsame Leben in Kauf zu nehmen, ihm nachzufolgen, immer auf der Basis des Wortes Gottes stehend. Gott zu fürchten bedeutet, nicht aufzugeben, im Vertrauen auf die Kraft Gottes vorwärts zu gehen, im Vertrauen darauf, dass sein Geist, der euch erlöst hat, mit euch geht und der euch mutig sein lässt, Gott mehr zu fürchten als Menschen und auch den einsamen Weg zu gehen. William Wilberforce durfte es erleben nach über 15 Jahren, wenn ich richtig informiert bin, dass der Moment kam, wo er mit einer List, aber ohne falsch, das Parlament überlistet hat und dem Sklavenhandel ein Ende bereiten konnte. Er hat nicht die Sklaverei als solches direkt abschaffen können, er hat aber den Sklavenhandel abschaffen können. Es war verboten, Sklaven zu verschiffen und damit war Schluss mit Sklavenhandel. Und aus welcher Motivation heraus? Aus der Furcht Gottes. Er hat sein Leben investiert, er wurde krank, er hatte Bauchschmerzen, die Welt war gegen ihn. Und er hat nicht aufgegeben. Liebe Täuflinge, gebt niemals auf. Gott zu fürchten bedeutet, mutig vorwärts zu gehen und nicht einsam. Und manches Mal einsam dazusitzen. Und immer aus einer Liebe zu Gott und zu Menschen heraus. Und immer aus einer Hingabe zu Gott und zu Menschen heraus. Und immer an erster Stelle Gott. In Sprüche 29,10 sagt Salomo, Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Der abschließende Gedanke ist, kurz zusammengefasst, wenn wir all das wissen, fürchte Gott und halte seine Gebote. Fürchtet Gott und haltet seine Gebote. Gott ist der Schöpfer über alles. Kein Mensch ist gut genug, um in Gottes Gegenwart bestehen zu können. Da möchte ich uns einfach abschließend mitgeben, was Gott dem Volk Israel mitgab in 5. Mose 4, Vers 10. Da heißt es, da sagt Gott zu Mose, versammle mir das Volk, dass sie meine Worte hören und so mich fürchten lernen alle Tage ihres Lebens auf Erden und ihre Kinder lehren. Alle Tage ihres Lebens auf Erden mich fürchten. Versammle mir das Volk, dass sie auf mein Wort hören. Der Prediger sagt in Kapitel 4, Vers 17, da sprach ich in meinem Herzen, Gott wird richten den Gerechten und den Gottlosen, denn alles Vorhaben und alles Tun hat seine Zeit. Gott wird richten. Aber worum geht es? In der Gegenwart Gottes zu leben und in Gottes Gegenwart zu lernen, was Gottes Wort uns zu sagen hat. Hört auf Gottes Wort. Behaltet seine Gebote. Fürchtet Gott und haltet seine Gebote. Dafür müsst ihr Gottes Gebote kennen. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst, sagt Salomo an einer anderen Stelle, und komm, dass du hörst. Ich möchte gerne mit diesem Gedanken abschließen. Komm, dass du hörst. Hört auf Gottes Wort, hört auf Gott selber. Es ist harte Arbeit, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Aber es ist eine Arbeit, die es wert ist, denn so wächst die Beziehung zu Gott. Und die Verhältnisse bleiben in Ordnung. Gott bleibt auf dem Thron und die Menschen sind schlicht Menschen. Gott fürchten heißt, Gott als Gott anzuerkennen in seiner Erhabenheit und Macht. Als den Schöpfer, von dem unser Leben in jedem Augenblick abhängt. Und als dem Richter, vor dem nichts verborgen bleibt. In diesem Sinne, liebe Täuflinge, liebe Gemeinde, lasst uns Gott fürchten und seine Gebote halten. Amen.